Wir beten kurz und dann starten wir durch mit der Predigt. Lieber Vater, wenn wir uns jetzt deinem Wort zuwenden, dann bitten wir dich, dass du uns hilfst, das in der richtigen Haltung zu tun, mit Ehrfurcht und mit großer Erwartung, dass du redest. Und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns die Bedeutung deines Wortes öffnest und erklärst und in unsere Herzen kommunizierst, damit wir verändert werden. Im Namen Jesu. Amen. Wir beschäftigen uns in unserer aktuellen Predigtreihe mit dem Gebet aller Gebete, mit dem sogenannten Vater Unser. Und wenn du heute hier zu Gast bist, vielleicht eingeladen worden zur Segnung und du hast schon die ein oder andere Berührung gehabt mit kirchlichem Leben, dann wirst du dieses Gebet kennen. Wenn du bisher kaum mit christlichem Glauben in Berührung gekommen bist, dann besteht trotzdem eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du vom Vater Unser schon mal was gehört hast, vielleicht zu irgendeinem Anlass sogar dieses Gebet schon mal irgendwie mitgesprochen hast. Wenn du überhaupt keine Ahnung hast, was das Vater Unser ist, hier ganz kurze Einleitung. Das Vater Unser ist das Gebet, das Jesus seinen Nachfolgern gelehrt hat, wo er sagt, Freunde, wenn ihr mir nachfolgt, so sollt ihr beten. Das ist euer Gebetsmodell. Und wir befinden uns heute im dritten Teil. Wir widmen uns der dritten Bitte dieses Vaterunsers. Und diese dritte Bitte lautet, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Und ausgehend von dieser Bitte möchte ich gerne mit euch über drei Dinge heute Vormittag nachdenken. Erstens über den Antrieb für unser Beten. Zweitens über den Schwerpunkt unseres Betens und drittens über das Vorbild für unser Beten. Ihr habt die Gliederung in diesem Einlegeblatt in eurem Programmheft hoffentlich gefunden zum Mitschreiben. Es geht zunächst um den Antrieb. Was treibt uns zum Beten? Was sollte dann der Schwerpunkt unseres Gebetes sein? Und wo finden wir ein Vorbild, das uns hilft, auf diese Art und Weise zu beten? Der Antrieb, der Schwerpunkt und das Vorbild. Das Vaterunser stammt aus der sogenannten Bergpredigt Jesu und einige Verse vorher, also bevor Jesus das Vaterunser einführt, da sagt Jesus folgenden Satz, ganz allgemein zum Thema Gebet, Matthäus 6, Vers 6. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Mit anderen Worten, Jesus sagt, ein Großteil unseres Betens sollte im Verborgenen stattfinden. Nicht ausschließlich im Verborgenen, aber ein Großteil unserer Gebete sollte in der Einsamkeit, in der Zurückgezogenheit stattfinden. Warum eigentlich? Die Antwort ist, weil nur im Verborgenen, dort, wo wir mit uns und unseren Gedanken alleine sind, nur dort wird deutlich, wer wir wirklich sind und was uns wirklich wichtig ist. Nur im Verborgenen erkennen wir, wer wir wirklich sind und was uns wirklich wichtig ist. John Owen, ein Theologe aus dem 17. Jahrhundert, hat es so formuliert. Was ein Mensch ist, wenn er vor dem allmächtigen Gott im stillen Kämmerlein auf den Knien liegt, das ist das, was er eigentlich ist. Und William Temple sagt es sinngemäß ganz ähnlich, deine Religion ist das, was du tust, wenn du alleine bist. Das, was dein Leben ausmacht, das, was du bist, das, was dir wichtig ist, das, was du mehr liebst als alles andere, das, was höchste Bedeutung hat in deinem Leben, kommt dann zum Vorschein, wenn du alleine bist. Das, was dich antreibt, was dein Leben ausmacht, das kannst du wahrnehmen, wenn du zur Ruhe kommst, im Verborgenen, in der Einsamkeit. Und seht ihr, die Frage ist, worum kreisen denn deine Gedanken, wenn du alleine bist? Wenn der Lärmpegel deines Lebens langsam runterfährt, wohin wandern dann deine Gedanken? Wohin wandern sie? Wandern sie zu deinen Hobbys? drehen sich deine Gedanken darum, dass du sagst, boah, ich muss mir überlegen, wie mein Leben vielleicht ein bisschen komfortabler wird. Wie ich meine Freizeit ein bisschen effektiver und genussvoller gestalten kann. Worum kreisen deine Gedanken? Um deinen beruflichen Erfolg? Träumst du in solchen Momenten von finanziellen Reichtümern, von mehr materiellem Besitz? Drehen sich deine Gedanken um dein Aussehen? Drehen sich deine Gedanken um bestimmte Menschen in deinem Leben, wo du sagst, deren Meinung, deren Anerkennung, deren Wertschätzung, deren Respekt ist mir ganz wichtig? Drehen sich deine Gedanken um deine Gesundheit, um Sorgen vielleicht diesbezüglich? Worum kreisen deine Gedanken, wenn du ins Verborgene gehst, so wie Jesus das hier sagt? Wenn du herausfindest, worum deine Gedanken in der Einsamkeit kreisen, dann findest du heraus, was dir im Leben wirklich wichtig ist und was dich antreibt. In einer seiner Predigten zum Vater Unser macht Tim Keller eine interessante Beobachtung. Er sagt Folgendes: Wenn das, was du über alles andere liebst, also das, was von höchster Bedeutung ist in deinem Leben, wenn das nicht Gott ist, wenn das nicht Gott ist, dann wirst du nur dann beten, wenn diese Sache gefährdet ist oder auf dem Spiel steht. Was meint er damit? Seht ihr, wenn deine Gedanken in der Einsamkeit um deine Gesundheit kreisen, dann wirst du nur dann beten, wenn deine Gesundheit auf dem Spiel steht. Wenn dein Wohlbefinden gefährdet ist, wenn Krankheit am Kommen ist oder vielleicht schon da ist, nur dann wirst du beten, Herr, hilf mir, mach mich gesund. Wenn deine Gedanken in der Stille in Richtung Bankkonto und in Richtung deiner Finanzen kreisen, wann wirst du beten? Wenn es finanziell schwierig ist, wenn es da irgendwelche Probleme gibt, dann treibt es dich ins Gebet. Wenn die Anerkennung von Menschen das ist, was dir in den Sinn kommt, wenn du zur Ruhe kommst, dann wirst du nur dann beten, wenn du vor einer Herausforderung stehst und denkst, wow, wenn ich daran scheitere, was werden die anderen denken? Dann verliere ich mein Gesicht. Wie stehe ich dann da wie ein Versager? Steht ihr, wenn das, was uns vor allen anderen Dingen wichtig ist, irgendetwas anderes ist als Gott selbst, dann werden wir auch nur dann beten, wenn diese Dinge auf dem Spiel stehen und gefährdet sind. Dann sind wir nur dann motiviert zu beten, wenn wir das Gefühl haben, irgendwas fehlt uns. Irgendwas rinnt uns durch die Finger, irgendwas, was wir uns wünschen. Wir haben nur dann einen Antrieb zu beten, wenn unser größter Schatz gefährdet ist. Und ihr könnt an einem unregelmäßigen Gebetsleben ablesen, was euch wirklich wichtig ist. Wir beten dann, wenn etwas, was uns über die Maßen bedeutsam ist, auf dem Spiel steht. Aber wir können es auch umdrehen und sagen, wenn wir in die Einsamkeit gehen und beten, und unser Gebet beginnt dann mit den Worten des Vaterunsers, dann könnt ihr wissen, dann ist Gott euer größter Schatz. Steht, wenn ihr betet und euer Gebet beginnt mit den Worten, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wenn ihr so betet, dann ist offensichtlich, Gott ist euch wichtiger als alles andere. Und das ist die erste Frage, die ich euch gerne mitgeben möchte heute Morgen. Was treibt dich, was treibt euch ins Gebet? Was ist der Antrieb eures Betens? Und ihr könnt es herausfinden, wenn ihr mal beobachtet, woran ihr denkt, wenn der Lärm eures Lebens leiser wird. Und das bringt uns zweitens zum Schwerpunkt unseres Betens. Wir haben vor 2 Wochen, als wir hineingegangen sind in diese neue Predigtreihe, gesagt, dass das Vater Unser uns Antworten gibt auf bestimmte Fragen, die Gott uns stellt. Und wir haben gesagt, die erste Frage, die Gott uns stellt und dann im Vater Unser beantwortet, die lautet so: Wofür haltet ihr mich und wer bin ich für euch? Das ist die erste Frage. Und die Antwort, du bist unser Vater im Himmel. Deshalb beginnt dieses Gebet so, Vater unser im Himmel. Und jetzt kommt die zweite Frage und die lautet, Freunde, wenn ich euer Vater im Himmel bin, was wollt ihr dann am meisten? Was ist euch am allerwichtigsten? Die Antwort, dein Wille geschehe. Und damit ist der Zweck und der Schwerpunkt des Gebets sehr deutlich benannt. Es geht beim Gebet nicht darum, Gott dazu zu bewegen, etwas zu tun, was wir uns wünschen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ihr Lieben, auch unter uns Christen ist das häufig so eine unbewusste Gebetsdefinition. Beten bedeutet, Gott dazu zu bringen, etwas zu tun, was ich mir wünsche. Und ich würde vermuten, wenn du kein Christ bist und nicht an Jesus glaubst, dass in deinem Hinterkopf vielleicht auch diese Gebetsdefinition herumschwirrt und du so die Vorstellung hast, beten bedeutet, dass ein Mensch mit mehr oder weniger vielen Worten Gott dazu bewegen muss, irgendetwas zu tun, was dieser Mensch sich wünscht, wo er das Gefühl hat, das brauche ich jetzt. Aber ihr Lieben, das ist Magie. Das ist eine magische Vorstellung. Das ist eine heidnische Vorstellung, dass der Mensch Gott dazu manipulieren muss, irgendetwas zu tun, was wir gerade im Kopf haben. Das ist keine christliche Vorstellung des Gebets. Und Jesus macht es hier sehr, sehr deutlich. Er sagt, es geht beim Gebet darum, dass ich meinen Willen und meine Wünsche erstmal in Einklang bringe mit dem Willen und den Wünschen Gottes. Und wir können dieses gefährliche Wort benutzen und sagen, wir sollen unseren Willen gleichschalten mit dem Willen des Vaters. Das ist christliches Gebet zuallererst. Und seht ihr, wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann drücken wir damit zwei Dinge aus. Zwei Dinge. Das erste, was wir damit ausdrücken, ist, wir bitten Gott darum, dass er uns hilft, seinen Willen für unser persönliches Leben und für diese Welt zu erkennen, zu verstehen. Und wir bitten ihn in der Folge darum, dass er uns hilft und dass er uns bereit dazu macht, diesen Willen auch zu tun, seinen moralischen Willen für uns. Und es ist interessant hier, dass das eigentlich bedeutet, wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann beten wir, Herr, das ist unsere Bitte und jetzt hilf uns, dass wir uns diese Bitte quasi selbst erfüllen. Seht ihr? Ich bete, dein Wille geschehe und sage damit, Herr, hilf mir in deiner Kraft und angetrieben von deiner Gnade, jetzt diesen Willen zu tun und somit eine Antwort zu geben auf meine eigene Bitte. Dein Wille geschehe. Das ist der erste Gebetsschwerpunkt und wir sehen den beispielsweise in einem berühmten Gebet, das wir uns vor ein paar Wochen explizit angeschaut haben in Kolosser 1, Vers 9 und 10, ein Gebet von Paulus, wo genau das zum Ausdruck kommt und er schreibt, wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt. Warum? Um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Das ist das Erste. Wir wollen Gottes Willen erkennen. Und dann geht es weiter. Dann könnt ihr, schreibt Paulus, ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Beides, Gottes Willen erkennen und dann Gottes Willen tun. Und an anderer Stelle, 1. Thessalonicher 4, Vers 3, heißt es, Gott will, ja, also es ist sein ausdrücklicher Wille, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Es ist Gottes Wille, unsere Heiligung, dass wir seinen Maßstäben, seinem Wesen gemäß leben. Das bedeutet, ihr Lieben, wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann bringen wir zum Ausdruck, das will ich auch. Das will ich auch. mit allem, was ich bin, in allen Bereichen meines Lebens, ich möchte, Herr, dass dein Wille geschieht. Ich möchte ein Leben führen, das immer mehr im Einklang steht mit deinem Wesen. Egal, welche Maßstäbe in meiner Welt herrschen und egal, wie sehr meine inneren Begierden, mein natürlicher Mensch mich in irgendwelche anderen Richtungen zieht, am allerwichtigsten, das, was ich vor allen Dingen möchte, ist deinem Willen gemäß zu leben. Das drücken wir aus durch diese Bitte. Und natürlich stellt sich sofort die Frage, woher weiß ich denn, was Gott von mir will? Wie kann ich denn den Willen Gottes erkennen? Ja, das an sich ist eine Predigtreihe für sich. Und das Fass können wir nicht komplett öffnen, aber wir können es heute Morgen runterbrechen auf zwei entscheidende Prinzipien. Wie erkenne ich den Willen Gottes in meinem Leben? Erstens, indem ich eintauche, betend und nachdenkend eintauche in sein Wort. Offen bin für das Reden des Heiligen Geistes durch das Wort Gottes, dass er mir zeigt, was er möchte für mich und für diese Welt. Das ist das Erste. Und das zweite Prinzip ist, dass ich mir Rat hole von Menschen, die reif sind, geistlich reif, erfahren, die Jesus lieben, die Bibel gut kennen und denen ich zugestehe, dass sie in mein Leben sprechen. Die meisten von euch hören diese Prinzipien heute nicht das erste Mal. Aber genau darum geht es. Dass Gottes Wort wirklich Wurzeln schlägt in eurem Leben. Das ist der Weg, wodurch Gottes Wille in euren Verstand kommt, damit ihr ihn erkennt. Und dann zu sagen, ich bin demütig genug, um zu wissen, dass ich alleine es nicht schaffe und andere brauche. Und deshalb erlaube ich es anderen, mich zu spiegeln, mich zu ermahnen und mir wirklich explizit zu sagen, wie sie mich wahrnehmen. Wo ich in einer gottgefälligen Weise unterwegs bin und wo ich noch Nachholbedarf habe. Das ist christliche Gemeinschaft, das ist christliche Freundschaft, das ist christliches Mentoring, nennt es, wie ihr es wollt. Es geht nicht ohne. Das sind die zwei Prinzipien. Wenn ihr betet, dein Wille geschehe, müssen die beiden Prinzipien auch erfüllt sein in eurem Leben. Gottes Wort und Gottes Leute, beide in eurem Leben. Das ist die erste Dimension von dein Wille geschehe, dass wir den Willen Gottes tun wollen. Die zweite Dimension ist folgende. Wenn du betest, dein Wille geschehe, dann drückst du damit Folgendes aus. Vater, ich verstehe oft nicht, wie du handelst und warum gewisse Dinge in meinem Leben und in dieser Welt passieren. Aber ich unterstelle und füge mich geduldig und demütig deinem souveränen Willen. Alles, was du mir gibst und was du zulässt, nehme ich manchmal dankbar, manchmal zitternd und unter Tränen, aber immer ohne Bitterkeit aus deiner guten und geliebten Hand. Und ich erkenne vertrauensvoll an, dass du gute, liebevolle und weise Gründe hast, mir manches von dem vorzuenthalten, was ich mir wünsche, und mir Dinge zuzumuten, die schmerzhaft und notvoll sind. So zu beten ist schwer. Aber so zu beten bedeutet zu beten, dein Wille geschehe. Kannst du so beten? Und wir haben hier übrigens wieder die Reihenfolge, auf die Jesus offensichtlich im Vater unser so großen Wert legt. Wir haben vor zwei Wochen schon darüber gesprochen. Dass wir eben nicht direkt hinspringen zu unser tägliches Brot gib uns heute, sondern Jesus sagt, bevor ihr bittet um eure Anliegen, eure Nöte, das, was euch umtreibt, vorher unterstellt ihr eure Emotionen, euren Verstand, eure ganze Existenz der Herrschaft Gottes und sagt, dein Wille geschehe. Und das tun wir, indem wir uns erinnern an den Anfang des Vaterunsers, wo wir gesagt haben, Herr, du bist doch unser Vater, unser guter, liebevoller Vater, der für uns ist und der gleichzeitig stark ist und souverän und allmächtig. Und wir sagen, Vater, wir vertrauen dir. Du weißt auf lange Sicht besser, was gut für uns ist. Seht ihr, für ein kleines Kind ist sein Vater oft ein Rätsel, ein Mysterium. Ein dreijähriges Kind kann die meisten Gebote und Verbote seines Vaters einfach nicht verstehen. Und oft vertraut das Kind trotzdem und manchmal auch nicht. Und jetzt stellt euch folgende Situation vor. Da sitzt ein dreijähriger Junge in seinem Kinderzimmer und spielt mit seinen Autos. Und dann kommt der Papa rein und hat eine grandiose Idee und sagt, Junge, wir gehen heute in den Zoo. Und es wird ein Hammertag. Ja, wir machen richtig Papa-Sohn-Qualitätszeit. Ja, und du kriegst ein Eis und weil die Mama nicht dabei ist, auch zwei. Und wir machen es uns richtig fein und richtig toll. Jetzt kann es passieren, dass das Kind nicht sofort sagt, hey Papa, dein Wille geschehe, hört sich gut an, sondern dass ein Zornesausbruch folgt. Und der Dreijährige sagt, ich will aber mit meinen Autos weiterspielen und jetzt reißt du mich hier aus dem Spielen raus und so ist blöd und ich mag nicht und dein Eis kannst du selber essen. Und komplett irrational, komplett irrational. Das Kind hat sein Spielzeugauto vor Augen. Das ist alles, was es im Moment denken kann. Und der böse Papa mit seinen Plänen möchte jetzt in eine Richtung, wo das Kind gar nicht hin will. Weil es weder die emotionale noch die kognitive Kompetenz hat in dieser Situation, um zu merken, was hier passiert. Es versteht nicht, dass dieser Tag im Zoo, die Qualitätszeit mit dem Papa viel, viel besser ist, als jetzt noch eine halbe Stunde mit den Spielzeugautos da rumzukruschen. Ist es nicht oft so in unserem Leben, dass wir hinspringen zu dieser Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, erfüll mir meine Wünsche jetzt, Gott. So wie das Kind direkt hinspringt und sagt, mein tägliches Spielzeugauto gib mir heute, mehr brauche ich gar nicht, mehr habe ich nicht vor Augen, das ist alles, was ich will. Bleib mir weg mit irgendwelchen größeren, schöneren Plänen, es überfordert mich. Ist es nicht oft so? Und wenn du heute Morgen hier bist und mit dem christlichen Glauben noch nicht viel am Hut hast und es dir vielleicht den Magen zusammenzieht, ich kann das gut verstehen, wenn du hörst, ich sollte mich da einem Gott mit meinem Willen verschreiben. Das ist für uns Menschen ein schwerer Gedanke. Aber versteht ihr, wenn dieser Gott tatsächlich der gute Vater ist, der Schöpfer dieser Welt, der es gut mit uns meint, der den weiteren Blick hat, der uns den Horizont öffnen will. Wenn das der Fall ist, macht es dann nicht sehr viel Sinn, zu sagen, ich vertraue diesem Vater. Auch wenn meine enge Sicht denkt, alles, was ich bräuchte, ist das Spielzeugauto. Dein Wille geschehe. Wenn wir uns verhalten wie dieses Kind, dann sagen wir letztlich, wir wissen besser, was gut für uns ist und was wir brauchen, besser als du, Vater. Und Jesus möchte uns sagen, ihr Lieben, ihr dürft eure Bitten äußern, ihr dürft eure Nöte zum Ausdruck bringen, ihr dürft für das beten, was euch täglich wichtig erscheint. Aber lasst diese Bitten eingebettet sein in ein Vertrauen auf den Willen Gottes. Ordnet eure Wünsche, eure Nöte, euren Gehorsam, eure Anliegen diesem Willen Gottes unter. Und genau das bedeutet es, wenn wir beten, dein Wille geschehe. Und jetzt bleibt am Schluss die Frage, wie können wir so beten? Woher kommt die Kraft? Woher kommen die Ressourcen, um so zu beten? Wo ist das Vorbild für diese Art von Gebet. Und der Punkt ist, ihr Lieben, wir brauchen ein Vorbild. Wir brauchen jemanden, der uns durch sein Vorbild zeigt, dass wir unseren Willen und unsere Anliegen, unser ganzes Leben tatsächlich in die Hände des Vaters legen können. Wir brauchen jemanden, dem wir dabei zuhören und zusehen können, wie er so betet. Wir brauchen jemanden, der uns zeigt, dass Gott tatsächlich vertrauenswürdig ist. Du wirst niemals aus der Tiefe deines Herzens diesen Teil des Vaterunsers wirklich beten können, wenn du nicht vorher weißt, dass du Gott vertrauen kannst. Seht ihr, die Bitte, dein Wille geschehe, ist die Bitte des Vaterunsers, die Jesus selbst gebetet hat. Im Garten Gethsemane, wenige Stunden vor seinem Tod am Kreuz. Ich lese euch diese Begebenheit vor in den Worten des Markus-Evangeliums, Kapitel 14. Von Angst und Grauen gepackt, sagte Jesus zu Petrus, Jakobus und Johannes: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deine. Und im Lukas-Evangelium wird das Ganze ergänzt, in Kapitel 22, Vers 44, da heißt es, der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Und hier sehen wir, wenn bereits der Gedanke an das, was kommen würde, dafür gesorgt hat, dass Jesus beginnt, Blut zu schwitzen, dann können wir uns ansatzweise vorstellen, welche Qualen Jesus am Kreuz tatsächlich erduldet hat, als er sein Leben opferte und bestraft wurde für unsere Sünden. Und hier wendet sich dieser Jesus dem Angesicht Gottes zu und sagt, Vater, wenn es irgendeinen Ausweg gibt, ich nehme ihn. Wenn es irgendeinen Weg gibt, diesen Weg nicht zu gehen, ich bin dabei. Es ist zu schwer. Der Kelch deines Zorns ist zu heftig. Die Last der Sünde einer ganzen Menschheit, das ist zu viel. Die Trennung von dir, Vater, ist unerträglich. Aber dann kommt das unfassbare Aber dein Wille soll geschehen und nicht meine. Jesus sagt, wenn es nicht möglich ist, diesem unsäglich schweren Leiden aus dem Weg zu gehen, dann habe ich so großes Vertrauen in den Willen des Vaters, dass ich weiß, dass aus all dem etwas Gutes und überwältigender Segen hervorgehen wird. Und diese Bereitschaft von Jesus zu sagen, dein Wille geschehe, bringt dir das Leben und dieser gebrochenen Welt die Erlösung. Es hat Jesus Unfassbares gekostet. Aber er hat dem Vater vertraut, damit du weißt, dass du dem Vater unter allen Umständen vertrauen kannst. Okay, Jesus hat dem Vater vertraut bis zum Letzten, damit du weißt, dass du dem Vater unter allen Umständen vertrauen kannst. Jesus ist nicht nur unser Retter, ihr Lieben, sondern er ist auch unser Gebetsvorbild. Und das ist nicht nur eine emotionale Hilfe für uns, wenn wir in irgendwelchen schwierigen Situationen sind. Sondern wir haben es hier mit einer ganz rationalen, einer sehr, sehr logischen Schlussfolgerung zu tun. Man nennt das in der Logik eine Schlussfolgerung vom Größeren zum Kleineren. Ist ganz einfach. Wenn ein Auto Platz bietet für 6 Personen, dann bietet es auch Platz für 4, richtig? Das verstehen wir. Wenn eine Tür so groß ist, dass ein 2-Meter-Mann durchgehen kann, dann kann auch eine kleinere Person durchgehen. Vom Größeren zum Kleineren. Und das bedeutet für uns hier und heute, wenn Jesus bereit war, Schmerzen von unsagbar großem Ausmaß zu ertragen, Leid, das ihm das Blut aus den Poren getrieben hat. Und wenn er dabei trotzdem überzeugt war, dass der Vater gut ist und damit liebevolle Absichten hat, wenn das der Fall ist, dann können wir auf kleinerer Ebene mit unserer Existenz dankbar und zitternd, je nachdem, aber auf jeden Fall ohne Bitterkeit unser Leben in all seinen Facetten in die Hand des Vaters legen. Vom Größeren zum Kleineren. Jesus das Vorbild, unsagbar viel erduldet, aber dem Vater vertraut. Du kannst es auch. Jesus hat dem Vater vertraut, damit du weißt, dass du dem Vater unter allen Umständen vertrauen kannst. Wenn Jesus das Vorbild deines Betens ist, dann kann ich dir versprechen, dann werden deine Gebete nicht mehr alleine beherrscht und angetrieben von deinen Anliegen und deinen Nöten, sondern dann werden diese Anliegen und Nöte eingebettet sein in den Wunsch, dass Gottes Willen geschieht. Und in einer gesunden, vertrauensvollen Unterordnung unter Gottes Willen, dann wirst du den tiefen Wunsch in dir haben, Gottes Willen zu tun und in Gottes Willen zu ruhen. Und dann kannst du vielleicht mit den Worten dieses alten Liedes beten. Nimm mein Gold und Silber hin, lehr mich tun nach deinem Sinn, nimm die Kräfte, den Verstand, ganz in deine Meisterhand. Nimm, Herr, meinen Willen du, dass er still in deinem Ruh. Nimm mein Herz, mach hier es schon dir zum Tempel und zum Thron. Amen.